Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Atos.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserem Podcast. Mir gegenüber sitzt Herr Dr. Vulpus. Herzlich willkommen. Herr Vulpus, Sie sind Geschäftsführer der Providata in Freiburg, im schönen Freiburg. Darf ich Sie bitten, sich einmal kurz vorzustellen?
Ja, Sie haben ja schon einen Teil vorweggenommen. Mein Name ist Stefan Vulpus. Ich bin seit 15 Jahren bei der Providata, was nicht ganz richtig ist, sondern die Providata ist ja ein Fusionsunternehmen aus EDAT und EMAX. Und 2009 hat es mich in das schöne Freiburg zur EMAX verschlagen. Und seitdem leite ich die Geschicke dieses Unternehmens.
Wir haben heute uns vorgenommen, so ein bisschen auf die Anforderungen aus der Energiewirtschaft und der Providata als Dienstleister in der Energiewirtschaft zu schauen. Wir haben ja in der Energiewirtschaft immer eine Veränderung. Wir haben neue Regularien, wir haben neue Technologien, neue Erwartungen. Über eine Technologie werden wir auch nachher noch mal kurz sprechen, über Ihre Erfahrungen im KI-Umfeld und die ersten Projekte, die Sie auch schon gemacht haben. Und mittendrin ist sozusagen dann die Providata, die täglich dafür sorgen muss, dass diese Komplexität beherrschbar wird. Lassen Sie uns das ein bisschen aufdröseln. Was hat sich im Markt in der letzten Zeit signifikant verändert? Wie reagiert dann die Providata darauf und was bedeutet das für die Providata?
Also wie hat sich der Markt verändert? Ich würde es gerne aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Das eine ist, der Markt verändert sich, dass wir nach wie vor die Energiewende als Energieversorgungsunternehmen, das sind wir nur Dienstleister, also kein Energieversorgungsunternehmen, aber die Energieversorgungsunternehmen, die uns letztendlich beauftragen, ein extremes Finanzierungsvolumen vor sich haben. Die Energiewende muss bezahlbar sein, wird auch bezahlbar sein, bedeutet aber letztendlich ein unheimlicher Druck auf die Ergebnissituation der Stadtwerke. Was bedeutet das für uns? Dass wir einfach diese Komfortsituation, die wir jahrelang hatten, nicht mehr haben, nämlich zu sagen, okay, die Abrechnung kostet es mal ganz platt und die Prozesse kosten, was sie kosten. Sondern wir müssen einfach schauen, dass wir hier auch mit Effizienz, also Kosteneffizienz, Prozesseffizienz am Markt agieren können. Das ist eine Grundvoraussetzung, um tatsächlich die finanziellen Spielräume für die Energieversorgungsunternehmen zu bieten. Der zweite Punkt ist, wir lebten ja in der Energiewirtschaft immer ein Stück weit auf einer Insel der Glückseligen, wo man gesagt hat, die Kunden, ja, da merken wir eine deutliche Veränderung. Also Reaktionszeiten, die in der Vergangenheit noch möglich waren, üblich waren, von mehreren Wochen, sind einfach inakzeptabel geworden. Man hat Amazon vor Augen, wo man sagt, ich bestelle abends und bekomme morgens mein Produkt. Wieso kann ein Energieversorger eine Rechnung nicht innerhalb von 6 Wochen erstellen?
Warum nicht?
Genau, das ist die Frage, warum nicht? Weil es einfach zu komplex ist, weil wir noch zu viel manuelle Tätigkeit haben. Mhm. Und aus diesen beiden Anforderungen, einerseits der wirtschaftliche Druck unserer Auftraggeber, der sich natürlich zu uns durchschlägt, und zweitens die Kundenwünsche, also die wirklich Energieverbraucher, zwingen uns, glaube ich, ganz neu zu denken.
Was ist denn aus Ihrer Sicht der größte Komplexitätstreiber, den es in der jetzigen Situation gibt?
Also aktuell sitzt der größte Komplexitätstreiber in Berlin.
Sie meinen die Regierung?
Ich meine die Regierung. Wir haben eine Preisbremse, wo man sagt, wir haben das die Amerikaner gelöst. Die Amerikaner haben gesagt, es gibt einen Großverbraucher und es gibt einen Kleinverbraucher. Jetzt finde ich mit Sicherheit nicht alles, was aus den USA kommt, gut. Aber das ist ein einfaches Modell. Sagen, ich habe einen Großverbraucher, der kriegt 1.000 Dollar und der Kleinverbraucher 500. Nagen Sie mich nicht auf die Beträge fest, kann sein, dass es andere sind. Aber relativ einfach. Wir machen es mit verbrauchsabhängig und pro verbrauchter Kilowattstunde mit Hunderten von Ausnahmen, sodass wir mittlerweile einen Wirtschaftsprüfer brauchen, der attestiert, dass wir adäquat abgerechnet und korrekt abgerechnet haben. Das alles verzögert. Die Systeme waren nicht auf diese Veränderung eingestellt. Und da bin ich wieder, wir haben Komplexität, damit hohe manuelle Arbeit. Und das heißt, der Kunde kann nicht mehr nachvollziehen, wieso wir nicht in der Lage sind, Menge mal Preis innerhalb von 6 Monaten abzurechnen.
Na, zumal wir in der Energiewirtschaft die Situation haben, dass sich die Regeln auch konsequent immer wieder ändern.
Ja.
Das ist ein, man kann sich eigentlich nicht drauf einstellen. Oder ist das zu hart gesagt?
Ja, ich würde es fast konkretisieren. Wir können uns noch nicht darauf einstellen. Mhm. Also ich glaube, ja, wir haben alle halbe Jahr den Formatwechsel. Der ist planbar. Der ist auch abschätzbar, weil wir im Vorfeld schon genau wissen, was aus Berlin an Veränderungen kommt von der Bundesnetzagentur. Aber wir tun so, dass es völlig überraschend kommt, so wie Weihnachten am 23.12. waren sie auf und sagen, morgen ist Weihnachten.
Mhm.
Und so gehen wir an den Formatwechsel ran, erlauben uns, und jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, 6 Wochen lang die Systeme stillstehen zu lassen. Also da sehen Sie, wo kommt das Ganze her, wo müssen wir hin, einfach in schnellere Reaktionszeiten, in höhere Flexibilität. Und das ist wirklich konträr zu einem Ansatz, wo wir sagen, wir haben hohe manuelle Aufwände.
Mhm. Jetzt haben wir die Bedarfslage relativ klar umrissen und ich glaube, wir werden auch wenig daran ändern, dass die Regularien so sind, wie sie sind und sich auch verändern. Also ich glaube, wir werden noch ein paar Jahre Formatanpassung und Prozessanpassung haben. Das wird sich nicht so schnell ändern. Was ist denn dann die Konsequenz daraus? Also darf ich vielleicht schon mal spoilern, es ist Ihr Haus ja auch in einem Transformationsprozess, was IT anbelangt. Sie sind ja auch Mitglied der TAP und es ist kein Geheimnis, dass Sie auf die TAP migrieren werden, auf die Abrechnungsplattform. Und die Frage dahinter ist, wie reagieren Sie darauf? Sie haben es gut erkannt und jetzt?
Das ist eine gute Frage. Also wir als Providata selber gehen mit allen unseren Auftraggebern auf TAP. Also wir haben uns komplett entschieden, wir werden mit unseren, wir haben ja mehrere große, kleine Stadtwerke mit unterschiedlichen Anforderungen komplett auf TAP gehen. Wie reagieren wir darauf? Also wir haben in dem alten, guten ISU einen relativ hohen Automatisierungsgrad realisiert. Den müssen wir gemeinsam auf der TAP-Plattform wieder realisieren. Mhm. Aber ich glaube, das ist nur die Hälfte des Weges, die wir gehen müssen. Wir müssen auch die Automatisierung, wir setzen sehr stark im Moment auf RPA-Technologie und setzen noch sehr, sehr wenig KI-Technologie ein. Das heißt, wir erlauben uns noch den Luxus, wirklich mit hoher manueller Bearbeitungsquote die Prozesse bedienen zu wollen. Das heißt, wir müssen dort eine deutliche Veränderung Richtung KI. Wir gehen dort, Sie kennen es ja, weil wir Pilotprojekte gemacht haben, in verschiedenen Richtungen vor. Wir haben nämlich nicht nur das Thema Prozessautomatisierung, Einsatz von KI, um Schnelligkeit zu generieren. Wir können die KI auch einsetzen, um beispielsweise Prozesse durchzutesten. Nach jedem Formatwechsel müssen wir testen. Macht die Maschine noch das, was wir eigentlich wollen? Da kann uns KI extrem die Arbeit erleichtern und Schnelligkeit erzeugen, sodass wir keine 6 Wochen das System herunterfahren müssen, sondern dass wir im Grunde ein System haben, was innerhalb von 3-4 Tagen wieder produktiv haben.
Das haben Sie mir das Stichwort natürlich schon gegeben. Die ersten Projekte, die wir gemeinschaftlich gemacht haben, lagen darin, dass wir uns bestimmte Prozesse und Experten angeschaut haben, die beispielsweise im Bereich der Marktkommunikation waren, also der Marco. Waren, beziehungsweise Meter-to-Cash haben wir das damals genannt und geschaut haben, inwiefern wir das erstmal auch erst alles erfassen können, das Wissen, und dann einer KI zur Verfügung stellen. Ich durfte selber in Ihrem Haus ja sein und übrigens vielen Dank dafür nochmal. Das war im Übrigen auch eine sehr angenehme Situation insofern, als dass Sie eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre im Haus bei sich haben. Das darf man, glaube ich, mal sagen, und man auch merkt, dass die Mitarbeiter da nicht nur glücklich, sondern sehr motiviert sind und dabei sind und ich glaube auch diese letzte Meile noch laufen, um dann die Prozesse tatsächlich auch noch manuell zu begleiten. Wie ist denn jetzt Ihre erste Erfahrung, Ihre erste Einschätzung und mit dem Einsatz von KI im Unternehmen? Ich spreche das auch vor allen Dingen von einem Hintergrund an, den wir woanders gerade auch erleben, nämlich die Skepsis von KI in Richtung Datenschutz, aber auch in Richtung Leistungs- und Verhaltenskontrolle von Mitarbeitern. Ist das ein Thema bei Ihnen oder wie stellen Sie sich sozusagen im Unternehmen auf?
Also erstmal zu dem Piloten, den ich auch deshalb erfolgreich fand, weil wir unheimlich viel darüber gelernt haben. Was war der Pilot? Wir haben das, glaube ich, wie jedes Haus auch das Problem, wenn Know-how-Träger vom Bord gehen, geht auch der Kopf und damit das Wissen verloren. Wir haben in 2 ganz unterschiedlichen Facetten mal versucht, dieses Wissen für uns zu konservieren mit einer KI. Und ich glaube, da müssen wir jetzt konsequent dran weiterarbeiten. Was heißt das? Was wir entwickelt haben, die beiden Piloten noch weiterzuentwickeln, auch in diesen Themen wirklich noch präziser zu werden. Das gelingt uns. Und dann das Tool auszurollen aus einer Providata, weil das waren 200 Prozessen, die wir bedienen. Jetzt sind nicht alle hochkomplex, aber alle sind geeignet, dass wir zumindest Know-how für uns mal standardisieren. Warum brauchen wir das? Um auch später KI tatsächlich in der Prozessbearbeitung einzusetzen, weil da können wir es wieder nutzen. Wie gelingt uns das Ganze? Also ich glaube, wir haben eine Reise mit unserem Betriebsrat, und das ist ja in Energieversorgungsunternehmen und deren Dienstleister eine richtige Position. Lange Gespräche geführt. Die statten immer zu sagen, ihr könnt ja den Mitarbeiter kontrollieren. Und ich glaube, es hilft ganz wenig, dass wir heute sagen, nein, können wir nicht. Sondern ich habe zu dem Betriebsrat auch immer wieder deutlich gemacht, ja, wir können jede Bewegung des Mitarbeiters im System nachvollziehen. Wir können es abschalten. Durch ein Berechtigungskonzept. Aber der es abschaltet, kann es auch morgen wieder anschalten. Das heißt, selbst der Betriebsrat, der ja nicht irgendwo in einem Elfenbeinturm lebt, weiß, dass wir das System immer wieder so konfigurieren, dass wir es auswerten können. Ich habe gesagt, ihr müsst regeln, was machen wir damit? Und das war so ein Schlüsselerlebnis auch für den Betriebsrat zu sagen, das ist richtig. Das heißt, wir schließen im Moment arbeitsrechtliche Konsequenzen aus. Wir schließen aber keine Schulungsmaßnahmen aus. Mhm. Und das, was die KI auch irgendwann dokumentiert, ist, Achtung, der Mitarbeiter hängt immer an der Maske 1703 fest und kommt nicht weiter.
Mhm.
Jetzt kann ich natürlich sagen, oh, klassisch Abmahnung, wir kündigen den, der ist zu schlecht. Oder ich sage einfach, warum schulen wir den Kollegen nicht? Und das war überzeugend für den Betriebsrat. Wir arbeiten jetzt an einer KI-Betriebsvereinbarung, die genau das regelt, zu sagen, nach hinten raus, was macht ihr mit den Daten? Das muss geregelt werden. Nicht, ihr könnt die Daten nicht erheben, weil wir können sie immer erheben.
Der nächste Punkt, Datenschutz, war bei Ihnen im Haus natürlich auch ein ganz großer Punkt, zu sagen, die Daten müssen souverän irgendwo liegen, dürfen nicht zugegriffen werden von irgendwelchen anderen. Das ist eh selbstverständlich, aber auch die Sprachmodelle, die dahinter liegen, sollen nicht mit den Daten trainiert werden, die uns zur Verfügung stellen, beziehungsweise die wir dann erhoben haben. Das haben wir natürlich auch in einer entsprechenden souveränen Umgebung gemacht. Herr Dr. Wulpus, wir haben heute auch hier auf der Messe, auf der eWorld, haben wir einen anderen Aspekt noch durchleuchtet, und zwar die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen zur Verschlüsselung, die bieten aktuell Schutz. Die Situation, dass Quantencomputer nun immer mehr und immer rechenfähiger werden, lässt diesen Schutz langsam aufbröseln. Das bedeutet, ich kann Verschlüsselung, die heute als total hundertprozentig, tausendprozentig sicher sind, 2030 kann es eben sein, dass diese Algorithmen umkehrbar sind und die Maschinen das tatsächlich können. Das heißt, eigentlich muss man jetzt sich Gedanken machen, wie baue ich meine Sicherheitsstruktur eigentlich neu auf? Also wir haben ja die Quantencomputer, die der Segen sind für die Automatisierung, auf der anderen Seite aber jetzt wieder ein Einfallstor in Richtung Sicherheit sind. Wie ist Ihre Perspektive darauf?
Die Perspektive ist, ich glaube, dass wir die Antworten finden müssen. Das heißt, wir müssen einfach auch in der Sicherheitspolitik nachziehen. Also Sicherheitspolitik in Richtung Datenschutz, in Richtung Informationssicherheit. Wir haben einen Riesenvorteil. Ich glaube, eine Providata könnte das nicht alleine. Wir hängen aber immer oder liegen unter dem Schirm der Tüger. Und ich glaube, in der Tüger-Gruppe können wir solche Sicherheitsmechanismen auch weiterentwickeln. Ich glaube, die falsche Antwort wäre, das ist so die erste Reaktion, unsicher machen wir nicht. Weil ich glaube, wir verbauen uns ganz, ganz viele Potenziale. Und ich glaube, wir müssen mit erfahrenen Partnern zusammenarbeiten, die solche Sicherheitskonzepte mit uns entwickeln können. Die werden Geld kosten, aber ich glaube, der Nettoeffekt, das heißt, das, was wir mit KI, mit dem Einsatz sparen können, ist größer als das, was wir letztendlich in die Sicherheitsaufwendungen investieren müssen. Aber ich glaube nicht, dass wir es aus uns heraus alleine können. Da sind wir nicht spezialisiert genug, sondern ich glaube, dafür gibt es gute Partner, mit denen wir das zusammen entwickeln und immer weiterentwickeln, weil das wird auch 2030 nicht zu Ende sein.
Wobei jetzt unabhängig vom Einsatz von KI diese Situation mit der Verschlüsselung irgendwann kommen wird. Also man muss mit Zutrittskarten, mit Identitäten, mit digitalen Identitäten, das wird man
angehen. Genau, deswegen gesagt, das wird kein Showstopper für die KI sein, sondern es muss nachgezogen, es wird auch nachgezogen werden. Wir sehen das als Chance, weil Sie haben komplett recht. Wir sind jetzt mit der TAP in einem Cloud-Produkt unterwegs, da wird die gleiche Fragestellung auf uns zukommen. Da können wir keine KIs einsetzen, trotzdem kommt die Fragestellung auf uns zu. Und ich glaube, sich der neuen Technologie zu verschließen, ist genau der falsche Weg, sondern wir müssen lernen, damit umzugehen. Das heißt, wirklich mit intelligent, mit Partnern zusammen solche Konzepte weiterzuentwickeln. Und Sie haben deutlich gesagt, 2030, ja, ich sage 2030, stehen wir wahrscheinlich vor der nächsten Herausforderung. Das heißt, es gilt wirklich, hier ein Konzept immer weiterzuentwickeln. Das ist ein Wettbewerb und das ist ein Wettkampf, wo wir sagen, die einen möchten gern die Daten, wir möchten so gern verschlüsseln und wir müssen uns so aufstellen, dass wir immer ein Müh vor dem Wettbewerb sind.
Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu den Anforderungen und auch den politischen Anforderungen. Wie ist das eigentlich, wenn jetzt so ein Thema wie dynamische Tarife auf einmal kommt oder man sich so andere Sachen noch ausdenkt, Paragraph 14a, Sie sind ja mit so vielen Sachen konfrontiert. Freut man sich dann, wenn man sagt, Mensch, ich habe viel zu tun und mein Geschäft blüht, oder schüttelt man auch mal in meinen Kopf und sagt, jetzt wäre es auch mal gut, wenn was wegbleiben würde?
Also ich glaube, ganz ehrliche Antwort, wir wären froh, es würde mal was wegbleiben. Wir müssen aber lernen, diese Themen anders zu managen, sodass wir daraus wirklich eine Chance sehen. Also wir haben es an ganz, ganz vielen Fällen, wo wir sagen, jetzt kommt die Belastung auch noch auf eine Providata dazu. An sich müssen wir es umdrehen und sagen, wir haben eigentlich Chancen im Wettbewerb, uns zu positionieren. Da muss man einfach schneller sein. Das ist ein Wettbewerb, den wir mit der Branche beginnen, in der Branche beginnen, der aber auch eine Providata in die Lage versetzt, ihren Auftraggebern einen Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten, und damit sind wir attraktiver am Markt.
Mhm.
Also ich bin immer chancenorientiert unterwegs, sagen, wir können natürlich lange jammern, Aber die Zeit des Jammerns ist einfach verlorene Zeit, sondern nutzen die Dinge. Und ich glaube, wir haben viel von anderen Industrien gelernt. Wie kann man parallel entwickeln? Wie kann man auch Komplexität rausnehmen aus dem ganzen Prozess und dann wieder anbieten am Markt? Und ich glaube, das muss uns einfach gelingen.
Als wir zusammen das Projekt gemacht haben, da hatte ich meine es in Ihren Augen gesehen zu haben, ich bin mir nicht ganz sicher, aber als wir das vorgeführt haben, das System, was letztendlich rausgekommen ist, hatten wir ja auch die KI dann gefragt, so jetzt mach mal Verbesserungsvorschläge. Wir haben dich jetzt mit Wissen gefüttert, wie würdest du es denn besser machen? Wie war Ihr Eindruck auf die Antworten und was haben Sie dabei empfunden, als die KI das getan hat?
Wie war der Eindruck? Einfach, ich war erstmal fasziniert, dass eine KI mir das gibt, was ich eigentlich immer suche, nämlich Prozessoptimierung. Davon leben wir, davon leben auch unsere Auftraggeber. Und ja, Sie haben richtig gesehen, es war Freude im Gesicht, weil ich sage, wir leben einfach davon, dass wir die Prozesse immer wieder optimieren. So ist die Probidata irgendwann groß geworden, erstmal mit manueller Prozesserfassung, dann mit RPA und jetzt sind wir eine Stufe weiter mit KI. Und ich war überrascht, welche Prozessoptimierung die KI für uns ausspuckt. Weil das ist nicht mehr selbstverständlich. Und von daher war es für mich erstmal ein sehr, sehr gutes Projekt, wo ich sage, da müssen wir aber weiterarbeiten. Die Gefahr ist natürlich, jetzt hat man es gemacht, einen Piloten, sagt man, gut, war ja ganz nett, Punkt, Punkt, Punkt.
Genau.
Das Zweite, was mich fasziniert hat, wer irgendwann gesagt hat, wer macht mit und ich möchte nur Freiwilliger.
Mhm.
Und das war wirklich keine Frage der Mitarbeiter, sagen, ach ja, könnte ja Arbeitsplätze am Ende vielleicht für uns bedeuten, dass die wegfallen, sondern da war wirklich Spaß dabei. Und ich glaube, Sie haben es auch erlebt bei den Mitarbeitern, nicht bei allen. Da sind manche reserviert, weil das ist eine neue Situation. Ich spreche plötzlich, bin im Interviewmodus, das, was wir tagtäglich gewohnt sind, ist neu. Aber an der Sache zu sagen, ich gucke mir die Prozesse an mit der Zielsetzung, sie besser zu machen, das hat mich fasziniert.
Wenn ich jetzt zurückblicke, das war nur am Anfang so, die Öffnung ging dann relativ schnell und ich hatte auch das Gefühl, dass die Möglichkeit, jetzt mal zu sagen, was ich eigentlich alles mache und wo ich meine Probleme habe und das auch mal kundzutun und natürlich auch selber mal Vorschläge zu machen, das ist ja bei Ihnen sowieso schon in der Firma etabliert, aber jetzt einfach, dass ich persönlich als Mitarbeiter, als Experte mich mal ausspeichern kann und auch sagen kann, was ich will, das hat, glaube ich, schon zu so einer Motivation auch geführt. Also ich habe keine Reservierung bei den Kollegen gefunden, oder nicht festgestellt. Wenn ich nochmal auf das Thema Komplexität bei den Prozessen zusammengehe, ich habe hier auf der Messe ganz häufig die Gespräche geführt und das Wort Interoperabilität ist ganz, ganz häufig gefallen. Und bei Ihnen ist es ja ähnlich. Also Sie müssen ja mit den verschiedenen Akteuren agieren. Wie ist Ihre Perspektive gerade oder auch der Wunsch auf diese Verbesserung der Interoperabilität?
Also wie ist der Blick darauf? Also ich glaube, wir können Stand heute mit der Technik, die sie uns präsentiert hat, und jetzt wage ich schon die Fantasie zu sagen, wo geht die Reise noch hin, ganz viel genau dieser Probleme lösen. Und ich glaube, das ist für uns tatsächlich nochmal Risikochance, eine Riesenchance ist, die Providata anders aufzustellen. Sie wird aber sich, und das sage ich immer wieder, komplett verändern müssen. Das wird nicht mehr dieses Unternehmen sein, das wir heute kennen. Das ist, glaube ich, was wir dem Mitarbeiter noch immer sehr deutlich wieder sagen müssen. Er braucht keine Angst haben um seinen Arbeitsplatz. Es muss aber jeder Angst haben um seinen Arbeitsplatz. Wie meine ich das? Es ist kein Widerspruch.
Ja, ich habe jetzt gerade mit den Augen nach oben geguckt.
Ja, genau, das habe ich gesehen, die Reaktion, die wollte ich auch provozieren. Nein, sondern wie meine ich das Ganze? Also wenn jemand sagt, wir haben noch eine Beschäftigung für mich, dann würde ich sagen, ja. Wenn jemand sagt, ist es genau die Beschäftigung, die ich heute mache, würde ich sagen, nein. Die wird sich deutlich verändern und die Reise muss man bereit sein mitzugehen. Dann braucht man keine Angst haben um seinen Arbeitsplatz. Wenn man aber seinen Arbeitsplatz, wie er heute ist, morgen auch noch so will, dann würde ich sagen, mach dir ganz viele Gedanken um deinen Arbeitsplatz. Weil es wird ihn in, können wir streiten, ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre. Lass uns einfach, ich lasse es offen, nicht mehr geben wird.
Das ist auf jeden Fall so. Und jeder muss ja sehen, wie er damit auch umgeht. Wir haben ja ganz neue Instrumente und die Prozesse sind anders abgebildet. Also, die kriegen wir eigentlich, die nervige Arbeit, fast schon, eliminieren können wir sie nicht, aber wir können sie wirklich reduzieren. Und das ist Zugewinn. Und das muss man nur verstehen. Und man versteht das nur, wenn man das mal macht. Ne?
Genau, das ist das, warum wir auch damals sagten, wir möchten nur Mitarbeiter für das Pilotprojekt gewinnen, die auch Spaß dran haben, weil ich keinen brauche, der so ein Unternehmen sagt, hab ja eh gewusst, dass es nicht funktioniert. Also die Pessimisten brauche ich nicht. Es war auch gar keine Schwierigkeit, die Kollegen zu gewinnen oder die Kolleginnen und Kollegen. Nur das, was Sie sagen, ist für uns ganz, ganz wichtig. Ja, die nervige Arbeit wird wegfallen. Ich glaube, es kann mir kein Mensch erzählen, dass er Spaß dran hat, eine Excel-Tabelle abzutippen.
Nee. Oder zu kontrollieren.
Oder zu kontrollieren. Und der, der daran Spaß hat, dem muss ich sagen, ja, dein Platz fällt weg. Weil es ist nicht mein Spaß. Das ist auch irgendwann nicht mehr bezahlbar, nicht mehr qualitativ verantwortbar.
Aber ich würde sagen, für den finden wir auch irgendwas. Also wer diese Fähigkeit hat, sich daran zu erfreuen, da finden wir doch was.
Da bin ich jetzt auch überzeugt. Aber ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, allen Menschen zu sagen, ja, wir werden uns verändern und geht bitte mit auf die Reise.
Mhm. Sie haben die Tüger angesprochen, beziehungsweise das Konstrukt, das ist hinreichend bekannt, zumindest in der Branche. Verändert sich die Providata innerhalb der Tüger aufgrund der Anforderungen?
Ja, die Providata wird sich verändern oder verändert sich auch aktuell schon. Wie meine ich das? Wir haben Metab das erste Mal innerhalb der Tüger tatsächlich eine einheitliche Abrechnungsplattform.
Mhm.
Jetzt nehmen wir die Automatisierung noch mit. Jetzt nehmen wir den Einsatz von KI noch mit. Das heißt einfach, Tüger wird sich in diesen Shared Services, in diesen Prozessen, die hinter dem Vorhang stattfinden, also die der Kunde gar nicht wahrnimmt, einfach konsolidieren und konzentrieren. Das heißt, wir werden mehr Stadtwerke innerhalb der Providata abbilden mit dem gleichen Personal.
Mhm.
Jetzt sagt man, das ist schwierig, da fallen ja Arbeitsplätze doch weg, Herr Wulpus, das haben Sie am Anfang ganz anders gesagt. Wir haben die Leute gar nicht. Wir haben teilweise 30, 40, ich habe mit Kollegen aus der Branche gesprochen, die sagen, ich habe 10 Stellen, die ich nicht besetzen kann. Also es ist gar keine Frage, welcher Platz fällt weg, sondern kann ich endlich genug Mitarbeiter gewinnen, die an den Projekten arbeiten.
Aber die Anforderungen steigen ja auch trotzdem noch. Ihre Kunden sind ja diejenigen, die die Anforderungen auch stellen.
Ja.
Die fragen nicht danach, wie sie das lösen, sondern sie wollen halt es gelöst haben. Das ist ja die Zielorientierung.
Genau, da müssen wir hin. Das ist noch für manche Stadtwerke tatsächlich ein Prozess, dass sie loslassen können. Wir haben ja jetzt einen mittleren Vertriebskunden gewinnen können, der sagt, das System ist mir egal, wie ihr die Prozesse macht. Ihr könnt es auch mit Excel machen. Ist mir völlig egal. Mhm. Ich möchte eine Rechnung, die günstig ist, die qualitativ hochwertig ist und die pünktlich ist. Wie ihr das hinten dran macht, ist uns egal. Und das zieht ganz, ganz langsam auch in andere Unternehmen ein. Wenn Sie einen Hellebrand von der Badenova, die jetzt kein kleines Stadtwerk ist, sondern ein größerer Energieversorger, sagen, am Ende interessiert mich nicht, wie ihr das macht. Schon, weil er wirklich ein interessierter Mensch ist. Aber am Ende sagt er, es ist eure Verantwortung, wie ihr es macht. Und das ist, glaube ich, ein Umdenken, wo man sagt, früher hat man immer sich beschreiben, mit welchem System macht ihr es, mit was ist das Subsystem hin dran? Mhm. Das wird einfach an Bedeutung verlieren.
Es gibt natürlich das Thema Security. Da würde ich ganz gerne auch mal nach Ihrer Perspektive fragen. Und zwar kam es hier zu einem Gespräch, in dem wir über Gefahren gesprochen haben, also über Security-Fragen, wo sind eigentlich die größten Angriffspunkte. Und da war jemand aus der Abrechnung. Sagte einer, ja, wenn der Abrechnungsprozess ausfällt und wenn ich keine Rechnung mehr schreiben kann, wenn ich nicht mehr bezahlen kann und wenn ich auch keine Löhne mehr bezahlen kann, dann habe ich auch ein Problem. Und dann wurde klar, im Thema Abrechnung ist eine der elementarsten und wichtigsten Prozesse, die die Energiewirtschaft hat. Das wurde dann deutlich. Ist Ihnen eigentlich diese Relevanz klar?
Die ist mir klar. Ich erkläre da ganz kurz auch, warum ja. Ist mir das klar. Wir hatten vor 2 Jahren mit der Badenova-Gruppe gemeinsam eine Übung, eine Simulation, und da geht mir es ähnlich dann wie bei der Aufnahme.
Ja.
Nach einer halben Stunde hat man vergessen, dass es eigentlich nur ein Szenario ist, was man gerade durchspielt.
Ja.
Und es war tatsächlich ein größerer Angriff auf die Daten. Und mit der Konsequenz, dass die Systeme nicht mehr zur Verfügung stehen.
Also auch die Abrechnungssysteme nicht.
Komplett.
Mhm.
So. Und dann haben wir mal durchsimuliert. Und es ist dann wirklich spannend, mal zu erleben, wenn man sich genauso langsam ranhangelt, nach dem Motto, ja, die Abrechnung können wir mal vergessen, die brauchen wir nicht.
Mhm.
Dann aber der Konzern feststellt, ja, da komme ich irgendwann in die Zahlungsunfähigkeit rein.
Genau.
Was passiert, wenn ich keine Löhne mehr zahle? Da kommen sie so zu so Themen, sagen, ja, dann können wir ja schätzen, da können wir ja trotzdem in Excel die größten Kunden abrechnen. Ja, aber sie haben keine Daten mehr. Weil auch da haben wir ja mittlerweile fast komplette Fernauslesung. Das heißt, die Daten kommen gar nicht. Ich wüsste gar nicht, auf welcher Grundlage ich letztendlich abrechnen kann. Also sie kommen so vom Hölzchen zum Stöckchen rein und am Ende stellen sie fest, ja, wir sind auch noch kritische Infrastruktur. Zwar nicht heute, nicht morgen, also sie haben keine Energie, ist schlimmer, aber sie haben irgendwann kein Geld mehr. Und da haben wir es festgestellt, ja. Und seitdem werden wir auch etwas behutsamer im Konzern angesehen. Nein, das heißt, wir haben einfach, glaube ich, einen anderen Stellenwert bekommen, weil man durchsimuliert hat, was da passieren kann. Ja, es ist kritische Infrastruktur.
Man sieht als Außenstehender manchmal gar nicht, welche Relevanz die einzelnen Player haben. Das, und jetzt sind wir natürlich in der Situation, dass sie immer mit weiteren Komplexitäten konfrontiert sind und entsprechend mit den Technologien und mit den Anforderungen umgehen müssen.
Ja, ich hatte gestern nochmal ein interessantes Gespräch mit Herrn Hellebrand zum Thema Kundenanforderungen der Zukunft. Das ist eigentlich noch ganz spannend, weil wir hatten eine Diskussion, er sagt, auf euch kommt was zu, das nennt sich Losgröße 1. Das heißt wirklich ein Kunde mit ganz speziellen Anforderungen und darauf ist ja die ganze Branche, das muss man fairerweise sagen, überhaupt nicht eingestellt. Wir sind ja gewohnt, 300.000 Abrechnungen im Strom, 200.000 im Gas zu fahren. Aber dass wirklich ein Kunde abgebildet werden muss mit seinen spezifischen Anforderungen, das sind wir nicht gewohnt. Und das gibt für uns noch mal Herausforderungen. Da habe ich gesagt, das wird euch ziemlich belasten. Ich habe gesagt, nee, ich sehe da drin eine Riesenchance. Weil der Erste, der es tatsächlich kann, hat einfach einen Wettbewerbsvorteil.
Aber was sind diese spezifischen Anforderungen?
Ich mache es Ihnen an einem Beispiel fest. Gerne. Da kamen wir nämlich her zu sagen, ich habe ihn auch gefragt, was sind denn die spezifischen Anforderungen? Wir haben ja Strom, Gas, sagt er, und jetzt mache ich dir mal einen Punkt. Wir haben ein Dreifamilienhaus mit Einspeisung, mit Ladesäulenpriorisierung, das heißt auch wirklich hinterlegt, ist der Bürgermeister wichtiger, wenn er laden muss, als der Feuerwehrmann und rechnet das Ganze noch ab. Weil der eine, der sagt, ich hätte ganz gern immer die Möglichkeit zu laden, der zahlt mehr, der andere weniger, ihr habt Einspeisung dagegen. Also das sind schon komplexe Abrechnungsprozesse, wo ich sage, wer darauf eine Antwort hat, kann die Kundenbedürfnisse letztendlich bedienen. Und dahin möchte die Badenova. Und jetzt kommt es relativ hart, eine Badenova wird diesen Weg gehen. Und er sagt, ihr habt eine Chance dabei zu sein, aber wir werden auf euch am Ende des Tages als Dienstleister keine Rücksicht nehmen können, weil der Markt fragt es nach. Und ich möchte am Markt ganz vorne sein. Also stellt euch darauf ein.
Auch jetzt hier auf der E-Wolse gibt es jetzt mittlerweile die kleinen Speicher. Nicht nur die Massenspeicher, sondern die, die man auch in der Wohnung packen kann tatsächlich. Ja. Wir hatten ja das Vergnügen, auch den Einspeiseprozess, also den Einspeisermanagement.
Genau, das war eins unserer Themen.
War eins unserer Themen. Ne? Und dann haben wir ja auch gesehen, welche Komplexität dahinter hängt.
Und wir haben ja eins, das haben Sie auch in dem Prozess mitbekommen. Die Frage ist immer, wo sind die Einspeiser, in welcher Marktrolle eigentlich verankert? Im Netz oder im Vertrieb? Wird Ihnen wahrscheinlich 90% sagen, im Netz. Wir sagen im Vertrieb, weil der klassische Einspeiser, ich speise ein ins Netz, immer weniger wird, sondern das sind einfach Prosumer. Die produzieren, die nutzen den eigenen Strom, die speisen ein, wenn es zu viel ist, die beziehen. Und das alles müssen sie messtechnisch, aber auch abrechnungstechnisch in den Griff bekommen.
Das haben wir in dem Projekt auch sehr gelernt. Ja. Die Konstrukte, die Einspeisekonstrukte abrechnungsfähig zu machen, ist ja eine Kunst.
Genau.
Also wir reden ja über die Elektrotechnik auf der einen Seite und dann in Kombination mit der Abrechnungslogik und Technik. Und das muss miteinander harmonieren. Und wenn man nicht aufpasst, kann man nach einem Jahr sein Geld nicht eintreiben bzw. es nicht in Rechnung stellen.
Genau. Und letztendlich erzeugen sie damit eins nicht, nämlich Kundenzufriedenheit.
Mhm.
Und das ist der Weg, wo wir gemeinsam gerade im Moment hingehen. Und wir brauchen natürlich auch sehr innovative Vertriebe, die uns fordern. Das macht unheimlich Spaß am Ende des Tages.
Das ist doch ein schöner Abschluss. Herr Dr. Wurmes, wir sind am Ende der Zeit dieser Episode. Ich danke Ihnen herzlich für die Einblicke und für den Bericht und darf mich auch nochmal bedanken dafür, dass wir Teil des Projektes sein durften. Ich persönlich hoffe auch, dass wir das weiter zusammen machen. War aber, wie gesagt, auch eine persönliche gute Erfahrung. Und ja, freue mich auf die weiteren Schritte. Das letzte Wort gehört aber Ihnen.
Von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank. Einerseits für die Möglichkeit, hier zu sprechen, Einblicke zu geben in die doch sehr einfache und schlichte Welt der Abrechnung. Auf der anderen Seite auch ein ganz, ganz herzlichen Dank, weil ich persönlich, aber auch meine Mannschaft hat sehr, sehr viel aus diesem Pilotprojekt gelernt. Und das war für mich ein Riesenerfolg.
Herzlichen Dank.
Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Atos.